Herzlich willkommen zum Podcast der Compass Gruppe. Hören Sie Expertinnen und Experten zu juristischen Fachthemen am Podium, die Sie durch den Dschungel neuer EU-Richtlinien im Kontext des Datenschutzes führen oder anhand praktischer Beispiele wertvolle Informationen vermitteln. Im aktuellen Podcast widmen wir uns der neuen Verbraucherkreditrichtlinie und deren Problematik im Zusammenspiel mit Österreichs hohem Datenschutzniveau. Die Compass Law Talks zum Nachhören.
Ja, danke schön, dass Sie hier sind. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Georg Hittmeier. Ich bin hier im Haus für Rechtssachen zuständig. Und ich glaube, wir haben heute ein spannendes Thema gefunden, wo wir am Anfang den Herrn Brandt begrüßen dürfen von der Wirtschaftskammer Österreich, der uns eine kurze Einführung geben wird, was es mit der neuen Verbraucherkreditrichtlinie auf sich hat und worüber wir im Anschluss diskutieren werden.
Ich bedanke mich für die Einladung und für die Möglichkeit. Es ist nur ein kurzer Abriss, was die CCT, die neue, uns bringen wird. Und wie gesagt, eher aus dem Gesichtspunkt des Datenschutzes. Nur kurz den Anwendungsbereich, die Vorgaben an die kreditgebende Wirtschaft, Bewertung der Kreditwürdigkeit als Mittelpunkt und auch als Opener für die Diskussion. Ich würde dann kurz noch einen Abriss machen über die interessenspolitische Sicht und zum Schluss noch die Strafdrohungen und die Urteile, die auf uns zukommen und Herr Wagner, die vertiefen darf. Geltung wird das Ganze haben ab 20.11.2026. Im Gegensatz zur aktuell geltenden CCD ist die Kreditsumme reduziert worden auf 0 Euro. Sprich, die klassischen Buy Now, Pay Later Fälle sind hinzugekommen. Selbst wenn die zins- und gebührenfrei sind, sind sie von der Richtlinie umfasst. Ebenso hat man das erhöht auf 100.000. Erklärung ist eher eine inflationsbedingte Erhöhung. Ich lasse das mal so stehen. Was hinzugekommen ist, sind Schwarmfinanzierer, wenn sie Kredite vermitteln. Mit Leasingsverträge, mit Kaufoptionen sind dabei und die Überziehungsrahmenverträge. Wenn jetzt manche Details von mir nicht ausgerollt werden, ersuche ich um Nachsicht, es wäre ein bisschen zu viel für einen kurzen Anriss. Was nicht dabei sind, sind weiterhin die Hypothekarkredite. Das Operating Leasing ist nicht dabei und die Pfandleiher sind nicht dabei. Ich sage das jetzt gleich dazu, weil für uns als Fachverband Finanzdienstleister, die beiden unteren gehören zu unseren Mitgliedern und es war definitiv eine interessenspolitische Maßnahme in Brüssel von vielen Willigen, dass man nicht die Idee, die hineinzugeben, verwirklicht hat. Die Vorgaben, die an die kreditgebende Wirtschaft kommen, sind eben die vorvertraglichen Informationspflichten, sind jetzt schon da, werden ausgeweitet. Wir haben jetzt schon eine standardisierte Informationspflicht, die hineinkommt. Die wird definitiv größer, wird sich abspielen in circa 2 bis 3 Seiten, wenn es im Papier ist. Halte nochmal fest, dass bei einem Kredit von 100 Euro ein repräsentatives Beispiel kommt hinzu. Wird auch eine interessante Herausforderung, wie das der Handel darstellen möchte. Und Verschärfung ist hinsichtlich des Zeitpunkts der Übergabe der ganzen Informationen. Bis jetzt hat es bei Vertragsabschluss sein müssen, jetzt muss es vorher sein, nämlich mindestens einen Tag vorher. Situation aber des Widerrufsrechts bleibt bei 14 Tagen nach Abschluss. Was jetzt eben dazu kommt, wenn ich nicht richtig informiert habe, also nicht zum richtigen Zeitpunkt, habe ich ein unendliches Widerrufsrecht. Wird auch eine gewisse Herausforderung werden. Weiters habe ich Verschärfung bei den Antidiskriminierungsbestimmungen. Es wird auf die EU-Charta verwiesen. Ich habe die Überziehungsmöglichkeiten werden detaillierter ausgeschrieben. Ich habe eine Obergrenze für die Gebühren eingeführt, die Zahlungsrückstände und die Nachsichtsmaßnahmen sind auch detaillierter angeführt worden. Und die frühzeitige Kreditrückzahlung hatte ich vorher auch schon, aber auch eine detailliertere Aufstellung, wenn ich das so sagen darf. Wesentlicher Teil, der uns berührt ist, ich habe die Bewertung der Kreditwürdigkeit. Momentan ist es ein besserer Zweizeiler in der aktuellen Richtlinie. Auch im Verbraucherkreditgesetz ist es auch noch ein eher überschaubares Regelwerk. Jetzt habe ich doch eine wesentlich detailliertere Aufstellung, wie diese Kreditprüfung auszusehen hat. Prinzipiell geht es darum, was die Fähigkeit und Neigung zur Rückzahlung ist zu prüfen. Die Kreditgewährung nur bei der Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung. Um unverantwortliche Kreditvergaben und Überschuldung im Interesse des Verbrauchers zu verhindern. Das ist inhaltsvoll. Wir, glaube ich, werden das nachher diskutieren. Ich würde nachher noch ganz kurz ein paar dieser Begriffe herausholen, die sicher höchstgerichtlich und darüber hinaus noch entschieden werden müssen. Wie einschlägige und genauere Informationen, die klassischen Informationen, die immer, auch wenn sie nicht genannt waren, bisher zu prüfen sind, Einkommen, Ausgaben, sonstige finanzielle und wirtschaftliche Umstände, Belege des Einkommens, Quellen für die Rückzahlungen, Informationen über Vermögenswerte und Verbindlichkeiten oder Informationen über andere finanzielle Verpflichtungen. Und dann kommt wo? Artikel 19 wird das sein, wo wir einen Vorteilraum haben, nur zur Erklärung, die der Fachverband Finanzdienstleister vertritt auch die Interessen der Kreditauskunft ein und in dieser Funktion darf ich auch hier sein. Die Datenbanken werden genannt, sie sind schon in der bisherigen Verordnung angesprochen worden. Diesmal ist es wesentlich umfangreicher. Es geht um interne, externe, private und öffentliche Datenbanken. Es soll ein freier Zugang innerhalb der EU in jedem Land möglich sein. Die kreditgebende Wirtschaft darf innerhalb der EU natürlich nicht diskriminiert werden. Es darf nicht auf soziale Netzwerke zugegriffen werden, also zur Heranziehung als Entscheidung für den Kredit. Das ist doch jetzt klar erkenntlich, dass hier die EU das definitiv nicht möchte. Das ist jetzt mehrfach in verschiedenen Entscheidungen und auch jetzt hier niedergeschrieben worden. Wenn eine konkrete Abfrage verpflichtet wird in den einzelstaatlichen Umsetzungen, dann darf das nicht ausschließlich auf die Kredithistorie zurückzuführen sein. Wie das umzusetzen ist, wird auch eine kleine Herausforderung. Und ich möchte, wie gesagt, 4 Punkte wollte ich hier herausheben. Noch einmal, was Überschuldung ist, haben wir in Österreich keine Definition für die Verbraucher. Die Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung ist insofern auch nicht näher ausgeführt. Von welcher Wahrscheinlichkeit sprechen wir? Sprechen wir von einer Sicherheitsgrenze in der Wahrscheinlichkeit? Sprechen wir von irgendwas dazu? Knapp über 50%. Bei Datenbanken, sie müssen aktuell und zutreffend sein. Wenn ich das Wort zutreffend einer Definition zuführe, müsste hier alles, was in irgendeiner Art und Weise möglich ist, an Daten herangezogen werden können. Wir kommen nachher dazu, warum das nicht so sein wird. Und mein persönliches Highlight, und deswegen habe ich es auch hingeschrieben, ist das Wort Neigung. Ich glaube, dass ich vorher noch nie das Wort Neigung in einem, außer in einem Strafgesetzbuch gesehen hätte. Ist interessant, dass es dort verwendet wird. Insbesondere die Neigung ist für mein Dafürhalten kein alleinstellendes Merkmal für einen einzigen Moment, sondern eher einer gewissen Historie zu sehen. Also an mir erkennt man, dass die Neigung für Süßwaren bei mir größer ist. Bei wesentlich schlankeren Personen erkennt man es von einmal zugreifen zur Torte nicht. Ich würde das so ähnlich mit dem Kredit sehen, wenn die Kredite nicht zurückgezahlt werden. Auch die Aussage, was es heißt, wenn jemand die Neigung hat, Kredite nicht zurückzuzahlen, vertragsbrüchig, eine Neigung dazu, sollte die Neigung vielleicht schon im Vorhinein wissen, bevor er den Kreditantrag stellt. Frage, ob das strafrechtlich auch eine Komponente hätte. Was ich noch kurz ausführen möchte, ist die interessenspolitische Sicht. Ich muss sagen, es war bei der Einführung der ersten Verbraucherkreditrichtlinie ein sehr konstruktives, über doch längere Zeit gehenden Prozess, der die Interessensabwägung gut darstellen konnte. Wir sind in der Hoffnung, dass wir das diesmal und in der festen Überzeugung, dass wir diesmal das auch so bewerkstelligen kann. Aus meiner Sicht heraus, der Fachverband Finanzdienstleister hat intern einige Mitglieder, die hier davon betroffen sind, eben die Leasingunternehmen, die virtuellen Währungsdienstleister, die Schwarmfinanzierer und der Kreditauskunft ein. Ich lade an, alle Anwesenden ein, ihre Interessensvertreter frühzeitig darauf hinzuweisen, dass ein Thema auf sie zukommt. Für alle Anwesenden Kreditauskunft ein. Es ist meine Person, die diese Anfragen und Wünsche entgegenzunehmen hat. WKO intern ist natürlich die ganz große Thema, die Abklärung mit der Bundessparte Bank und Versicherung. Das ist schon im Werden. Insbesondere auch die aktuelle Judikatur führt dazu, dass man jetzt schon darauf hinweisen darf, dass hier ein großer Handlungsbedarf auf sie zukommt. Die Bundessparte Handel, und hier haben wir die Situation, dass seit die Bundessparte Handel sehr viele Fachverbände oder Gremien betreut und manche davon sehr betroffen sein werden und manche eher weniger. Hier ist es auch die Aufgabe von dem Fachverband Finanzdienstleister, denen näher zu bringen, dass doch einige Gremien hiervon betroffen sein werden, weil jeder Onlinehandel kann davon betroffen sein. Und was halt danach definitiv kommt, wenn der Interessensausgleich innerhalb der Kammer geschafft worden ist, ist definitiv die Abklärung mit dem Bundesministerium für Justiz. Also ich habe das mitgenommen aus dem Hause. Die hat das letzte Mal sehr gut funktioniert. Es sind Möglichkeiten hier noch, wo der österreichische Gesetzgeber noch gewisse Maßnahmen setzen kann. Und hier geht es halt darum, diese Maßnahmen im Vorfeld abzuklären. Was ich noch geben wollte als Schluss, also um darzustellen, auf welchem schmalen Grad wir spazieren gehen. Momentan haben wir auf der einen Seite die Datenschutzgrundverordnung mit 4% des weltweiten Jahresumsatzes als höchstmögliche Strafe oder 20 Millionen. Ne? Auf der anderen Seite habe ich zurzeit nur den § 28 des Verbrauchergerichtsgesetzes mit einer Höchststrafe von 10.000 Euro. Wenn jemand die Erwägungen 90 und 91 sich gerne mal durchlesen kann für die neue CCT. Ich persönlich lese jedes permanent raus, es wäre ein Brief direkt an Österreich. Also es sind die Strafen, die wir haben, in der EU definitiv als zu wenig abschreckend gesehen. Also es wird davon auszugehen sein, dass die vielleicht etwas höher werden. Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit der Materie werden sie höher werden. Die Frage, ob es gleich bis zum Datenschutzstrafen kommt, das nach der Datenschutzgrundverordnung weiß ich nicht. Gut, eines wollte ich nur zum Schluss, zum Abgang, auch zur Eröffnung einer Diskussion sagen. Wir haben seit 7.12.2024 haben wir eine neue Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs als Schufa Holding 2. Besonders einzigen Satz wollte ich formulieren. Die Informationen über die Erteilung einer Restschuldbefreiung sind nach Einsichtspflicht zu löschen. In Österreich momentan ein Jahr oder kürzer bei vorzeitiger Zahlung eines Sanierungsplans. Wie das in Einklang mit allem anderen, was ich vorher erzählt habe, zu bringen ist, wird, glaube ich, die Diskussion bringen. Und ich bedanke mich.
Wunderbar.
Man hat mir gesagt, ich darf über alles sprechen, nur nicht über 15 Minuten.
Wunderbar.
Ich hoffe, ich habe das eingehalten.
Dankeschön. Und ich darf auch den Herrn Wagner, den Herrn Kröpfel und den Herrn Hemke nach vorne bitten. Ich darf vielleicht ganz kurz die Herren vorstellen. Roland Brandt, Wirtschaftskammer, haben Sie schon gehört. Gerhard Wagner, den kennt man hier schon recht gut. Der war schon öfter da, der hat schon ein Schildl am Sessel.
Sein Fulsam, danke, lieber Georg.
Maximilian Kröpfel, zum ersten Mal hier. Herr Pskinski, Rechtsanwälte, und Thomas Hirmke, Sozialministerium. Herzlichen Dank fürs Kommen. Es ist sehr schön, dass wir zu dem Thema auch von Ihrer Seite Informationen kriegen. Das ist sehr wichtig für uns. Gerhard, es ist jetzt gerade das Thema neue Urteile gefallen. Ich glaube, ich muss nur den Startknopf drücken und das tue ich hiermit.
Also ich bitte um Verzeihung, schon im Vorwege sollte ich zu lang und zu ausführlich werden. Das ist eins meiner Lieblingsthemen momentan, auch wenn ich mir es nicht ausgesucht habe. Der 7. Dezember 2023 hat jetzt die Welt verändert. In welchem Ausmaß können wir nicht abschließend beurteilen. Es sind zwei Urteile getroffen worden vom Europäischen Gerichtshof. Das eine Thema, der Roland Brandt schon angeführt hat, zum Thema, wie lang darf man sich Daten über Restschuldbefreiungen aufbewahren. Das ist ein spannendes Thema. Warum? Roland hat es angedeutet, in Österreich würde das bedeuten, dass Daten über eine erfüllte Restschuldbefreiung nach einem Jahr aus allen verfügbaren Datenbanken genauso zu löschen sind wie aus den öffentlichen Datenbanken. Klammer auf, kleiner Exkurs, in den öffentlichen Datenbanken wird sie nicht gelöscht, es wird nur nicht mehr angezeigt. Ja? Also der Begriff des physischen Löschens wird vom Gesetzgeber auch ein bisschen weiter gesehen, als wir bei Privaten zur Anwendung gebracht, soll aber jetzt nicht in der Sache massiv beitragen. Aber natürlich bedeutet das, dass eines der härtesten Bonitätsmerkmale, nämlich eine Insolvenz, so nach einer sehr kurzen Zeit nicht mehr für die Bonitätsbeurteilung herangezogen werden darf und soll. Verständlich aus einem sozialpolitischen Grundsatz, das wollen wir natürlich nicht verhehlen. Natürlich macht es Sinn, jemanden, der seinen Verpflichtungen im Zuge eines Insolvenzverfahrens ordnungsgemäß nachgekommen ist, wieder die Reintegration ins Wirtschaftsleben zu ermöglichen. Auf der anderen Seite gibt es aber eine Vielzahl von Vorschriften, die vor allem Kreditgeber binden. Das fängt an bei der Kapitaladäquanzverordnung, das geht über die einschlägigen Prüfpflichten, wo einfach immer drinnen steht, aus einer mittel- und langfristigen Betrachtung in die Vergangenheit zurück, muss auf die Bonität eines Prätendenten und Antragstellers geschlossen werden. Und wie soll das möglich sein? Was hat das in der Praxis für eine Auswirkung? Und ich bin jemand, der sehr bodennahe unterwegs ist mit dem Geschäft, mit dem Günter Fasching gemeinsam jetzt schon seit geraumer Zeit. Was heißt das in der Praxis? Wenn ich heute spreche, es gibt eine Reihe von Zahlungsinformationen oder Informationen, die die Bonität eines Konsumenten, einer Konsumentin beschreiben. Das bedeutet Rückstände im Zuge eines Inkassoverfahrens oder sonstige offene Rechnungen, was immer auch davon betroffen ist. Und die härteste Information, die es eigentlich gibt, nämlich das Insolvenzverfahren, muss ich nach einem Jahr löschen. Was heißt das für die anderen Daten? Ja, jetzt gibt es natürlich die Information, dass man sagt, okay, die Restschuldbefreiung sind nach einem Jahr zu löschen. Für die anderen Daten hat das keine Auswirkung. Nur ist ja auch wieder der Versuch sehr praxisnahe. Wir haben uns natürlich auch da diesbezüglich mit der Datenschutzbehörde versucht, ins Einvernehmen zu setzen und auch herauszufinden, wie sehen die das? Wir hatten ja die Gelegenheit, im Dezember ein Schreiben der Behörde zu bekommen, das über die Kammer dann verteilt worden ist, wo eben drinnen steht, jo eh. Also man muss schon drüber nachdenken, ob man nicht dann doch viel mehr an Negativinformationen löschen muss, als es heute möglicherweise der Fall ist oder der langläufigen Ansicht entspricht. Das ist jetzt, wenn wir diesen Widerspruch, und wir werden dann noch ein bisschen dazu kommen, sich anschaut, ich würde nicht sagen Praxis werden, aber es ist doch relativ schwierig umzusetzen, weil auf der einen Seite verpflichten wir die Kreditgeber, ganz stringente Vorschriften einzuhalten, auf der anderen Seite nehmen wir ihnen eigentlich die Werkzeuge während den Schrauben weg. Ja. Also man muss da sicher noch abwarten, wie sich auch die Judikatur entwickelt. Das ist das eine Urteil. Das zweite Thema ist, Urteil ist auch außerordentlich spannend, weil es hier um das Thema automatisierte Entscheidungsfindung geht. Ja. Drüber steht immer dieses große böse Wort Scoring. Also immer dann, wenn eine automatisationsgestützte oder vollautomatische Entscheidung über einen Konsumenten, eine Konsumentin getroffen wird, die eine rechtliche Auswirkung hat, das sagt Artikel 22 DSGVO, dann ist das grundsätzlich einmal verboten, eine Verbotsnorm. Ja, es sei denn, es ist zur Erfüllung eines Vertrages notwendig oder es gibt eine einzelstaatliche Regelung oder es basiert auf der Zustimmung des Betroffenen. Diese drei Subbuchstaben und Subbeispiele führen momentan zu unglaublich intensiven Diskussionen, weil dieser 7. Dezember 2023 jetzt sukzessive Roland hat es angedeutet, in die Köpfe der einzelnen Branchen beginnt einzudringen. Kreditauskunft 1 sind natürlich hochsensibel auf das Thema, weil sie sagen, betrifft unser Kerngeschäft. Aber eigentlich betrifft die Kreditwürdigkeitsprüfung von sehr vielen Branchen. Das beschränkt sich ja nicht nur auf Banken. Da geht es um Energieversorger, da geht es um Fernabsatzhändler, da geht es um Möbelgeschäfte, also überall dort, wo auf offene Rechnung oder im Rahmen eines Verbraucherkredites das abgehandelt wird, muss das in die Köpfe hinein. Jetzt haben wir gerade gehört, CCD 2, die Verbraucherkreditrichtlinie 2, geht hinunter bis 0 Euro. Und da sagt jetzt der Praktiker, wird jemand einen Kredit, der ein Volumen hat von 10, 15 Euro für Gebrauchsbestellungen, händisch prüfen wollen oder wird er das nicht wollen? Und welche Instrumente werden uns die Gesetzgeber auf europäischer und österreichischer Ebene potenziell zur Verfügung stellen. Sehr, sehr spannendes Thema. Wir sind gerade gemeinsam mit der Wirtschaftskammer als Vertreter der Kreditauskunft ein. Ich habe auch das Vergnügen, mit der Bundessparte Banken und Versicherungen das Thema zu diskutieren, dabei herauszufinden, erst einmal, wie sehen das die einzelnen Stakeholder? Das ist ja gar nicht so eindeutig, weil manche tendieren und sagen, Zustimmung wäre cool. Dann sagen die anderen wieder, ja, es ist keine freiwillige Zustimmung. Wie soll das gültig zustande kommen? Die anderen sagen, ja, aus der Praxis wieder gesprochen, hübsch wäre, wenn die Kreditauskunft das ganze Risiko übernimmt, weil eigentlich mag ich mit dem Thema nichts zum Tun haben. Das ist aber genau das, was das Urteil nicht aussagen möchte, weil das Urteil sagt eigentlich im Grundsatz, automatisierte Entscheidungsfindung ist schlecht. In Brüssel wird gerade auch das Thema besprochen, was ist jetzt dann eine automatisierte Entscheidungsfindung im Zuge der letzten Redaktionsaktivitäten zum Artificial Intelligence Act, wo eben die künstliche Intelligenz normiert werden soll. Da wird auch gerade diskutiert, was ist jetzt noch tatsächlich Artificial Intelligence? Ist jetzt eine logistische Regression unter dem Aspekt mit einzubeziehen oder ist es nicht so? Also die Fachleute sagen, wenn ich sage, ich projiziere aus der Vergangenheit in die Zukunft. Der klassische Zugang hat mit künstlicher Intelligenz nichts zu tun. Das ist Statistik. Die anderen Extrembeispiele sind, jedes Excel-Makro, das mehr als zwei Zeilen hat, ist schon künstliche Intelligenz. Ja. Es sollte nicht pointiert klingen, weil es eigentlich ein Drama ist. Ja. Weil wenn wir versuchen, jetzt diesen Spruch völlig ernst zu nehmen, Was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn ich heute sage, die Einschätzung einer Versicherung, wie viel Prämie ich bezahle für meinen Golf GTI als 18-Jähriger, ist genau sowas. Also da ist es jetzt im Grunde wurscht, weil im Artikel 22 steht jetzt nicht dieses Dreiecksverhältnis zwischen Auskunftei, Kreditgeber und Kreditnehmer, wie es im EuGH-Urteil adressiert ist, drinnen, sondern da steht eigentlich drinnen, na, dürft's nicht. Also das herauszufinden wird ein Thema sein. Ich denke, dass wir heute vielleicht das eine oder andere an Ansätzen sehen, wo wir vielleicht unter Zuhilfenahme des Gesetzgebers, und ich verweise nur auf Deutschland, wo die deutsche Bundesregierung eigentlich in einer unglaublich schnellen Zeit diesen Paragraphen 37 Anton des Bundesdatenschutzgesetzes herausgezaubert hat und jetzt gesagt hat, ja, das beschließen wir jetzt im Eilverfahren und damit legitimieren wir, ob jetzt zu Recht und im vollen Umfang oder nur unzulänglich, das Thema Scoring. Und dann höre ich auch schon wieder auf, es ist ein spannendes Thema. Es ist, glaube ich, keines, das wir abschließend jetzt heuer werden erledigen können oder wo wir dann letztlich Sicherheit haben. Am meisten hat mich beeindruckt ein Satz vom Dr. Schmiedl von der Datenschutzbehörde, wo wir dort waren und er hat gesagt, wir wissen eh ganz genau, was Sie wollen. Sie wollen Rechtssicherheit in all diesen Themenstellungen. Und er sagt, ich kann es Ihnen derzeit nicht geben, weil die Dinge so im Fluss sind. Und das ist, glaube ich, dem Roland Brandt folgend die Kernbotschaft. Wir müssen die Dinge ganz intensiv beobachten und sehr, sehr sorgfältig einen Schritt nach dem anderen setzen, weil wir sonst die Überfuhr verpassen, hätte man in Wien sagen. Und letztlich auch alle Branchen dahingehend sensibilisieren, weil es ist nicht das Thema der Kreditauskunft ein. Es ist das Thema all jener, die Kredite vergeben.
Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Herr Kröpfel, was heißt das Ganze für die Verpflichteten nach der neuen Verbraucherkreditrichtlinie? Weil die Kreditauskunfteien sind ja nicht. Da sitzt zwar halt die ganze oder ein Großteil der Branche versammelt, aber es sind die Kreditgeber, für die jetzt eigentlich das Problem erwächst. Und was heißt das genau?
Ja, also wenn ich das wüsste, würde ich im Justizministerium sitzen oder sonst wo. Nein, also ich glaube tatsächlich, was heißt das genau? Und haben die jetzt ein Problem, die Kreditgeber? Ich möchte fast spitz sagen, jetzt wissen sie halt, dass sie ein Problem haben. Das ist ja jetzt in dem Sinn nichts Neues, dass ich als Kreditgeber hier gewisse Sorgfaltspflichten walten lassen muss. Jetzt ist halt das Problem, dass das auf 0 Euro runtergeht. Das heißt, das trifft einfach viel, viel mehr. Kann man streiten, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die Diskussion, und Sie haben das eh angesprochen, dass die Diskussion ja in der Öffentlichkeit oft rennt mit, ja, na, diese Scoring und diese Datenbanken, diese bösen Auskunfteien, das ist ja sowieso schon fast unmoralisch, ketzerisch. Dann gibt's da, also wird auch gerne transportiert dieses, ja, die Aufsichtsbehörde, die will das ja eh alles abdrehen und eigentlich verunmöglichen. Und dann gibt's auch noch irgendwelche selbsternannten, die meinen, sie müssen das jetzt irgendwie am Private Litigation Markt durchdrücken. Ich glaube, diese Erzählung ist falsch, weil ich glaube, dass alle am Ende des Tages ein Interesse haben, nämlich, dass das funktioniert. Sie haben den kreditgebenden Unternehmer oder einfach das Kreditinstitut, die Bank, die will, also die muss ja nicht nur hier sorgfältig arbeiten, die will ja auch sorgfältig arbeiten. Denn nichts ist schlimmer, als ein Kredit, der ausfällt. Besser schlechte Zinsen als gar kein Geld. Sie haben natürlich alle diese Wirtschaftsauskunfteien, nicht nur den KSV, sondern natürlich auch andere. Soll es geben, habe ich gehört.
Da sitzen einige.
Nein, es gibt natürlich die Auskunfteien, die ja nicht nur ein Geschäft damit machen, was ja auch immer wieder gerne mitschwingt. Die machen da ja Geld mit Informationen. Ja, kann man mir jetzt auch vorwerfen. Also das ist natürlich ein Punkt. Aber in Wirklichkeit, und das sehen wir auch in der Rechtsprechung, sowohl beim EuGH als auch national, es ist für alle unstrittig, dass die Auskunfteien hier einfach einen wichtigen Bestandteil, eine wichtige Säule der Wirtschaft bilden. Ganz einfach deshalb, weil sie es schaffen, auf einer objektivierten Basis, nach einem standardisierten System, eine Aussage über Kreditwürdigkeit zu treffen, sodass der den Kredit dann vergeben soll und der das natürlich dann auch verwendet und den man dann schon noch ein bisschen in das Spiel hineinziehen muss. Also von wegen, liebe Auskunfteien, macht ihr bitte die Haftung und wir machen das Geld. Das ist natürlich falsch gedacht. Aber am Ende des Tages muss, glaube ich, allen klar sein, das ist auch den Aufsichtsbehörden klar, dass es ohne dieses Thema mit Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, dass das Thema von Neigung oder auch nicht, von Ausfallwahrscheinlichkeiten, von der Frage der Rückzahlbarkeit, der Kreditwürdigkeit, dass das einfach ein Thema ist, das aus unserer Wirtschaft nicht mehr wegzudenken ist, das in unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken ist und das am Ende des Tages auch einfach eine Lösung braucht. Und meine Erfahrung, mein Eindruck ist, wenn man mit den Stakeholdern redet, es will eh jeder eine Lösung. Also auch wenn der Dr. Schmidl sagt, ich kann es Ihnen nicht sagen, dann heißt das nicht, ich will es Ihnen nicht sagen, sondern der sagt halt einfach, ich bin auch nur erste Instanz. Wir werden manches ausstreiten müssen, mühsam für uns beide, aber anders wird es nicht gehen. Was ich nur vielleicht ganz grundsätzlich mitgeben möchte, um dieses Dilemma zu lösen, Sie haben diese Öffnungsklauseln, einerseits natürlich in der Richtlinie, Sie haben die aber auch in der DSGVO. Das heißt, das heißt, der Gesetzgeber...
Ich bin nicht der Gesetzgeber.
Nein, natürlich nicht, aber er adressiert es jetzt einmal da. Aber es ist natürlich eine schöne Chance, hier für Rechtssicherheit zu sorgen, ob das dann fliegt oder ob irgendwer beim EuGH wieder sagt, naja, Moment, das ist jetzt aber zu sehr abgeschrieben oder zu wenig abgeschrieben und bla 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 von der Richtlinie. Das ist eine andere Frage. Aber ich sehe hier nicht nur eine Chance, durch diese Eröffnungsklauseln, durch diese Ermächtigungsnormen, dass wir hier in Österreich eine Lösung schaffen können. Ich sehe es sogar als dringend notwendig. Und zwar jetzt nicht nur wegen den Auskunfteien, sondern ganz einfach, weil sonst jedes Kaufen auf Rechnung einfach nicht mehr funktionieren wird.
Da sind wir auch schon wieder beim nächsten Punkt.
Das haben wir nicht geübt vorher, ich wollte es nur sagen. Ja,
aber es funktioniert trotzdem. Und ich darf gleich an den Herrn Himke weiterleiten. Wie denn Ihre Vorstellung ist, wie die Kreditgeber, sagen wir jetzt der Kreditgeber, der 40 Euro Kredit gibt, wie der das machen soll? Diese sorgfältige Prüfung, die Neigung lasse ich weg, das ist ein bisschen zu pointiert gewesen. Aber wie soll der agieren?
Ja, danke für die Frage. Ich knüpfe dann auch gleich mal an, aber zuerst möchte ich ein bisschen einleitend auch sagen, dass ich sozusagen aus dem Sozialministerium auch aus einer Abteilung komme, wo Verschuldung ein Thema ist. Und wir haben eine Verschuldungssituation, wo wir ansteigende Privatinsolvenzzahlen haben. Das heißt, wir haben ein Interesse daran natürlich, dass wir da auch ein Auge drauf haben. Und es ist, glaube ich, ein berechtigtes Interesse letztlich auch aus Sicht der Konsumentinnen, dass die Verschuldung hier, dass eine Absicherung gegen zunehmende Verschuldung erfolgt. Ja. Wenn man sich die Urteile anschaut, die sozusagen sehr einschneidend sind, und Sie haben das, glaube ich, sehr richtig gesehen, dass wir das möglicherweise in den ganzen Branchen noch gar nicht gesehen wird, wie einschneidend diese Vorgaben jetzt sind hinsichtlich Scoring und Prüfung der Kreditwürdigkeit. Und da bin ich noch gar nicht bei dem, was dann durch die Umsetzung der neuen Verbraucherkreditrichtlinie kommt. Aber wenn man sozusagen diese Einschnitte sieht, dann ist es geradezu eine Einladung zu sagen, ich beschäftige mich mit der Öffnungsklausel und versuche eine Regelung zu schaffen, die einfach auch die berechtigten Interessen, nämlich auch vor allem die der Konsumentinnen, die ja dort auch in der Öffnungsklausel genannt sind, berücksichtigt. Und aus unserer Sicht ist es so, dass natürlich die Absicherung gegen Verschuldung hier ein wesentliches Interesse ist und auch ein wichtiges Interesse. Und wenn ich das absichern will, dann muss ich natürlich auf gewisse Daten zugreifen. Das ist irgendwie gar nicht anders möglich. Insofern, glaube ich, ist es eine gute Gelegenheit, sich das zu ergreifen, diese Möglichkeit. Ich habe mich jetzt noch nicht ausgiebig mit diesem 37a im deutschen Bundesdatenschutzgesetz beschäftigt, aber es ist zumindest ein Versuch, sich damit gut auseinanderzusetzen. Und wenn man sich das anschaut, sind zumindest gewisse Interessen auch der Konsumentinnen dort ja berücksichtigt, dass man sagt, jetzt nicht jede Mahnung, und wenn ich das berechtigt bestreite, dann findet man das an sich nicht dort drinnen in diesen Daten und so weiter. Und ich glaube, dass man sich hier damit beschäftigen muss, weil die anderen Möglichkeiten, das nach dem Artikel 22 der DSGVO abzusichern, wahrscheinlich zu unsicher sein werden, beziehungsweise sich dann, und da komme ich jetzt auf Ihre Frage zurück, dann die Frage stellt, ob ich im Einzelfall bei 40 oder 100 Euro dann Informationen vom Verbraucher einhole. Weil das wäre ja eine Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich frage ihn, wenn mir manches vielleicht verwehrt ist, dann könnte ich ja zumindest versuchen, eine Information einzuholen. Dass das bei kleinen Krediten wahrscheinlich nicht so sehr möglich sein wird, ist nachvollziehbar. Gleichzeitig, also ich muss sagen, wie sehr jetzt wirklich die Notwendigkeit ist dieser Kleinstkredite, ob das für alle Verbraucher sozusagen so der große Bedarf ist, ich setze dahinter jetzt auch mal ein Fragezeichen, aber es ist nun mal die Realität, mit der wir uns beschäftigen müssen und daher haben wir einen Regelungsbedarf dafür. Und ich glaube, dass es eben eine gute Gelegenheit ist, sich mit dem auseinanderzusetzen und vielleicht einfach auch diesen Blick nach Deutschland zu richten und aus den Erfahrungen zu lernen, die dort gemacht werden.
Vielleicht überspitzt, wenn man dann das dritte Bier anschreiben lässt, weil man es nicht mit hat. Also der Bedarf für die Kleinstkredite ist schon da.
Das wird man vielleicht anders lösen können, denke ich.
Weil am Vortag will ich die Informationen ja nicht bringen müssen. Wir bewegen uns im europäischen Umfeld und wir haben zwar jetzt mit diesen EuGH-Entscheidungen eine einheitliche Basis, dass ich die Informationen, wenn sie nicht mehr veröffentlicht sind, auch nicht selber speichern darf. Nur gibt es keine einheitliche Basis, wie lang diese Informationen in den Mitgliedstaaten gespeichert werden. Und wenn man sich versucht, in die Datenbanken ein bisschen einzulesen und hineinzuschauen, sieht man, dass es durchaus sehr alte Entscheidungen von anderen Ländern gibt. Jetzt meine Frage an Sie, Herr Kröpfel, darf ich österreichische Restschuldbefreiungen in der Slowakei länger speichern?
Wenn Sie aus den österreichischen Registern kommen?
Ja.
Das glaube ich nicht.
Aber da darf ich ja
Restschuld. Aber ich darf slowakische Informationen in Österreich vielleicht länger speichern. Also, wo man sich anschaut. Nein, das Thema oder das Grundproblem, das Sie ansprechen, ist, glaube ich, etwas, das wir bei Unionsrechtsakten sehr oft sehen. Man kommt dann spätestens im Rat drauf, dass die Mitgliedstaaten ja so unterschiedlich sind und deswegen brauchen wir da jetzt Öffnungsklauseln und jeder Mitgliedstaat ist dann also meistens beauftragt, vielleicht sogar ermächtigt, hier eigene Regelungen im nationalen Interesse vorzusehen. Warum ist die Restschuldbefreiung in Belgien anders oder anders schlimm für den Betroffenen sein soll als in Österreich? Also ich verstehe es nicht. Aber vielleicht sind die Österreicher einfach besonders sensibel und die Deutschen dann ganz, ganz besonders sensibel, weil dort ist ja überhaupt nur die halbe Zeit. Ich glaube aber, dass das einem kreditgebenden Unternehmer oder allen anderen, die davon jetzt betroffen sind, eigentlich nicht zu erklären ist, warum das unterschiedlich ist und vor allem, warum es so grob unterschiedlich ist. Ich habe unser Netzwerk da ein bisschen meinen Gefallen angehauen, wie das in den anderen Ländern ist. Ich schicke es gleich vorweg, ich hafte für nichts. Das waren oft Telefonate. Aber wenn man sich das ansieht, ist das natürlich schon interessant. Wir haben in Österreich dieses Thema ein Jahr ab Beendigung. Und wir reden immer von der Restschuldbefreiung. Also wir reden nie vom Thema Konkurs, Unternehmerkonkurs und so weiter, sondern immer nur von restschuldbefreiender Wirkung. Mit dem, wie ich finde, schon logischen Gedanken des EuGH. Naja, was ist denn der, wie haben Sie gesagt, sozial? Nein, der gesellschaftspolitische Zweck sozusagen, was ist der dahinter? Das kann man natürlich nachvollziehen. Da, wenn man dann sagt, gut, okay, in Österreich ist es halt ein Jahr, das ist so. Und dann schaut man aber beispielsweise in die Tschechische Republik, dann sind es dort 5 Jahre. Ja, okay, in Belgien sind es beispielsweise auch 5 Jahre. Aber nur für Private. Bei Unternehmen sind es dann nämlich 30 Jahre. Nicht erklärlich. Es ist nicht erklärlich. Das ist einfach eine nationale Regelung. Zum Schluss vielleicht noch eine nette Geschichte, die mir am Telefon erzählt wurde vom polnischen Kollegen. Ob sie stimmt, kann ich jetzt auch nicht persönlich verifizieren. Aber er hat mir zugerufen, es sind 10 Jahre in Polen. Aber in Polen weiß man es nicht so genau, weil so ein Insolvenzregister, wie es eigentlich nach dem Unionsrecht vorgesehen ist, das gibt es dort nicht. Sollte zwar seit 2018 da sein, aber das gibt es halt offenbar nicht. Das heißt, während wir uns darüber unterhalten, ob das jetzt 6 Monate, 1 Jahr, 5 Jahre, 3 Jahre, was auch immer ist, gibt es offenbar Länder, wo die Datenbasis gar nicht so existiert. Und wenn man schon von Harmonisierung spricht, und das sieht man jetzt auch in dieser Richtlinie, Im 19.1 der Richtlinie steht als allererstes zur Datenbank, ja bitte aber Zugang ausländischer Unternehmer zu den Datenbanken, das muss bitte diskriminierungsfrei funktionieren. Das ist offenbar das Allerwichtigste bei diesen Datenbanken und erst dann unterhält man sich über den Rest.
Ob es sie überhaupt gibt.
Ja, also das hat mich sehr beeindruckt beim Lesen.
Okay. Gibt es in den Ratsarbeitsgruppen da irgendwelche Tendenzen, die man merken würde, dass über dieses Thema gesprochen wird?
Ich war hier nicht in den Ratsarbeitsgruppen im Zusammenhang mit der Verbraucherkreditrichtlinie. Ich kann Ihnen daher auch nicht sagen, sozusagen, sondern einen Überblick oder irgendwelche Tendenzen hier. Ich glaube nur, natürlich ist es ein berechtigtes Interesse auch des Konsumenten oder der Konsumentin zu sagen, irgendwann ist es mal Schluss. Und wir haben einfach mal die Wertung in Österreich, dass sie sagen, okay, das ist halt ein Jahr. Und das ist auch gut und nachvollziehbar so, glaube ich. Und es führt eh kein Weg dran vorbei. Wir haben die EuGH-Entscheidung und zu sagen, okay, da müssen wir uns dran halten. Jetzt kann man sich dann fragen, was heißt das dann noch alles? Aber ich glaube, dass das einfach nun mal so ist. Die Frage ist einfach auf der anderen Seite, wie kann ich trotzdem einen Schutz vor Verschuldung bieten und welche Informationen kann ich dann trotzdem noch einbeziehen? Da bin ich wieder vielleicht auch bei dem, was ich vorher gesagt habe, vielleicht muss ich den Verbraucher dann auch mal fragen und vertrauen, was er mir dann zu manchen sagt, was vielleicht in der Vergangenheit passiert ist.
Was heißt das für die Branche, Gerhard? Gibt es dann noch sowas wie Verbraucherkredite und Negativauskünfte oder ändert sich da was?
Ich glaube, ich kann da am besten anschließen an dem Satz 7. Dezember 23. Ja, also die Welt hat sich verändert. Aber es ist ja nicht so, dass das jetzt ein ultimatives Ereignis darstellt, sondern wir kennen aus der Vergangenheit eine Vielzahl von Gesetzesänderungen oder Lageveränderungen, die sich aus unterschiedlichen Sichtweisen ergibt. Also das ist ja nicht so, dass es jetzt Deus Ex Machina über uns hereingebrochen ist, sondern dass wir seinerzeit wie die Informationsverbundsysteme gemacht worden sind im Datenschutzrecht, wie wir anderen Regulatoriken unterworfen worden sind, wie auch die Banken stärker in die Pflicht genommen worden sind. Das ist ein evolutionärer Schritt meines Erachtens. Um die Frage konkret zu beantworten, ja, ich glaube, es ist notwendig, dass es eine Gruppe von neutralen Instanzen gibt, die über die entsprechenden Kreditwerberinnen und Kreditwerber eine vernünftige und wertende Aussage treffen können, was eben, um das Wort Neigung wieder zu vermeiden, was die Fähigkeit und die Wahrscheinlichkeit einer Rückzahlung, einer Verbindlichkeit betrifft. Ich glaube, das ist auch deswegen notwendig, weil, sehr spannende Geschichte, weil wir Polen angesprochen haben, die haben das Thema untersucht, wie hoch ist die Bereitschaft eines Konsumenten, einer Konsumentin im Zuge einer Kreditantragsstellung die Daten wahrheitsgemäß zur Verfügung zu stellen. Und natürlich ist mit dem Appetenzverhalten, nimmt auch das Interesse, die Daten völlig wahrheitsgetreu darzustellen, ab. Das ist logisch, das ist, glaube ich, in jeder Lebenssituation so. Und es wird auch für einen Kreditgeber, besonders unter den verschärften Bestimmungen, dass man sagt, man wird auch irgendwann nachweisen können müssen, dass man sehr, sehr sorgfältig dieses Risiko erkundet hat und dass man sehr sorgfältig diesen Prozessschritt gemacht hat, einfach um nur zu vermeiden, dass im Nachhinein die Kreditnehmer dann kommen und sagen, bitte so, ich hätte jetzt bitte gern die Zinsen zurück und ich hätte gern den Vertrag nachträglich annulliert. Wie schaut das aus mit einer eventuellen Warenübergabe? Also gibt es eine Vielzahl von Themen, die wir natürlich auch in dem Zusammenhang besprechen müssen. Weiß nicht, bei einem Telekommunikationsanbieter nicht. Jetzt habe ich ein Gerät draußen um 1500 Euro und dann habe ich solche Themen. Also wir reden da ja nicht von überbordenden Margen der Leute, die damit handeln und mit den Dienstleistungen, die dort vertrieben werden, sondern das sind alles Spitz auf Knopfgeschäfte, wo es relativ eng ist. Und klarerweise ist da jede Information, die eine eigene Information, wenn man den Konsumenten, die Konsumentin fragt, stützt und auch noch verifiziert, hilfreich in dem Zusammenhang. Ob jetzt der Umfang der gespeicherten Daten gleich bleibt, ja, das ist ein Thema, da werden wir schauen müssen, ob der Gesetzgeber diesbezüglich eingreift. Wir hatten das in der Vergangenheit schon, wo zum Beispiel die Behörde bescheidmäßig festgesetzt hat, wie lange dürfen wir uns genau welche Informationen merken. Wir haben den Dialog begonnen mit der Datenschutzbehörde. Das ist auch kein großes Geheimnis, wo es einfach darum geht, gibt es einen vernünftigen Weg, die unterschiedlichen Verfahrensschritte in Insolvenzverfahren, zum Beispiel in einer Matrix, so darzustellen, dass es einen einheitlichen Rahmen gibt, denen auch eine Behörde so abnicken kann, dass man sagt, alle können sich darauf verlassen. Und das ist halt ein schrittweiser Diskussionsprozess, den wir begonnen haben von der Standesvertretung aus, einfach um sicherzustellen, Schritt für Schritt wieder ein Stückerl, ein Puzzlesteinchen an Rechtssicherheit, nicht nur für die Kreditauskunft 1, sondern auch für die Anwender sicherzustellen. Ja. Ohne diesen sozialpolitischen Approach außer Acht zu lassen, wo wir sagen, wir wollen eigentlich auch die Leute wieder ins Wirtschaftsleben reintegrieren. Also so gesehen, ja, es wird sich ändern, aber die Änderung ist gerade in der Branche, wir machen das jetzt über 30 Jahre, also statisch war da nichts in den letzten 30 Jahren und die nächsten paar Jahre rechnen ja nicht damit.
Roland, geht der Zug Richtung Credit History, dass die Verbraucher jetzt nachweisen müssen, dass sie immer brav zurückgezahlt haben?
Ja, es ist die Richtung sieht man, ja, nach meinem Dafürhalten. Das ist eher Ihre persönliche Meinung. Die Situation ist nur, ich sehe nicht die Lösung dafür. Also die sehe ich bei weitem noch nicht, dass ich sage, selbst wenn ich ein regulatives Werk habe, das jetzt de facto das umsetzen könnte, sehe ich weder bei der kreditgebenden Wirtschaft die Bereitschaft, diesen Weg zu gehen, diese Netzwerke aufzubauen. Und ich sehe es jetzt auch noch nicht, dass wir die technischen Lösungen schon so jetzt in der Schublade liegen haben. Ich kenne leider nicht alle meine Mitglieder, ob sie vielleicht doch die Schubladen schon öffnen würden und das schon drin haben. Meiner Einschätzung nach ist das nicht etwas, was wir sehr kurz aufstellen können. Und hier ist eben auch die Frage, nur die Tatsache gesagt, welche Informationen würde mir der Verbraucher geben vor der Kreditprüfung? Es ist momentan unmöglich, dass ich sage, ich binde jedes Kreditinstitut an, dass das die Informationen überbietet. Erstens einmal durch meine Einschätzung, ich weiß jetzt nicht, ob jemand aus der Bankenbranche hier ist. Die Bereitschaft ist jetzt nicht überbordend, wenn ich das so einsetze, dass ich sage, dass das jetzt nach vorn getrieben wird. Wie gesagt, auch aus der Situation heraus, dass diese Systeme nach meiner Einschätzung einen wesentlich längeren Zeitraum brauchen, bis die nur annähernd auf das Niveau kommen, wo wir jetzt technisch möglich sind. Rechtlich, vielleicht in manchen Situationen hat sich das verändert, aber technisch ist es eindeutig möglich. Und diese Systeme zu fahren, dass es sagt, okay, komm, jeder nimmt seinen Rucksackerl mit seiner Credit History, wie es in anderen Ländern eher üblich ist, wenn ich insbesondere über den großen Teich schaue, sage ich, das ist nicht etwas, was ich bei uns bis jetzt, ich muss auch sagen, ich habe es auch noch nicht gesehen, dass das auf der Konsumentenseite so Ding wird, was so frei nach dem Motto, kümmert euch selbst drum. Es ist nicht so, dass die Konsumenten jetzt sagen, also wie darf ich es ausdrücken, ich habe definitiv amerikanische Freunde, bei denen ist es so, ja, ich habe jetzt den 25. Kredit zurückgezahlt, ich kriege überall einen Kredit. Also das ist nicht unsere Philosophie bis jetzt gewesen. Also ich glaube, das muss auf sehr vielen Seiten, muss hier eine, wenn das die bestmögliche Lösung ist, muss es auf vielen Seiten noch erst vorangetrieben werden. Und wie gesagt,
noch sind wir nicht so weit.
Noch sind wir nicht so weit, ich bin noch 15 Jahre in der Branche.
Hoffentlich.
Aber da vielleicht nur als kleine Ergänzung. Das Thema positive Zahlungserfahrungsdaten, wie das ja so schön heißt im Fachjargon. Man meldet ein, man meldet ein Wohlverhalten des Verbrauchers oder des Kunden, des Schuldners ein. Das hat ja eine größere Wirtschaftsauskunft da in Deutschland auch versucht. Das ist ihnen halt dann mittelbar, das war eigentlich ein wettbewerbsrechtliches Verfahren, aber trotz alledem mittelbar auch abgedreht worden, weil die Instanzen eigentlich geantwortet haben, naja, kein Eintrag ist auch Wohlverhalten. Muss ich nicht positives Verhalten auch in die Datenbank aufnehmen? Und dann wird es natürlich schon wieder eng, weil was mache ich dann? Heißt es dann, jeder, der keinen Eintrag hat, hat dann die höchste Bonität? Und in dem Zusammenhang, wir reden ja jetzt hier immer über Restschuldbefreiung, aber in Wirklichkeit nach meinem Verständnis ist das Thema Restschuldbefreiung oder Daten aus der Insolvenzdatei ja nur ein mini, mini, mini verschwindender Teil einer Datenbasis, auf dessen Grundlage, wie ich doch hoffe, objektiv eine Aussage getroffen wird. Und über diese ganze Fragestellung diskutieren nur wenige. Nicht niemand, aber diskutieren nur wenige.
Danke. Ich würde jetzt Sie einladen, Fragen zu stellen, mitzudiskutieren. Gibt es Fragen? Gibt es Anmerkungen?
Ja, bitte der Frage. Mein Name ist Magister Biesen bei der Bank Austria. Mir geht es da, Sie haben es nur ganz kurz erwähnt, glaube ich, diese Bescheide der Datenschutzdokumentation, die seinerzeitigen zur Warnliste und zur Konsumentenkreditevidenz, vormals Kleinkreditevidenz. und diese Löschfristen. Und es würde mich interessieren, was das heißt, wenn die Restschuldbefreiung nach einem Jahr gelöscht wird und ein Obligorjahr eigentlich dann ja nur teilweise getilgt wird und 7 Jahre gespeichert bleibt jetzt nach meinem derzeitigen Verständnis. Und wenn jemand komplett zurückgezahlt hat, dass das auch noch immer 3 Jahre gespeichert bleibt, wie das dann sich verhält in Zukunft. Weil das hat ja nichts jetzt mit einer Löschung. Also ich sage einmal, das ist ja nur bedingt ein Zusammenhang zwischen einer Löschung, einer Restschuldbefreiung und der Tatsache, dass jemand eben nur teilweise sein Obligo erfüllt hat. Und ich finde, das sind 2 Paar Schuhe.
Herr Bissenbender, danke für die Frage. Das ist ein Thema, das uns jetzt auch schon seit geraumer Zeit sehr intensiv beschäftigt. Es ist im Urteil des EuGH wird eindeutig auf die Datenquelle referenziert, nämlich aus der öffentlichen Insolvenzdatei in Deutschland oder Ediktsdatei in Österreich. Und das ist ein Passus, den wir wörtlich genommen haben. Es ist in der Warnliste der österreichischen Banken, werden keine Insolvenzdaten verarbeitet. Es werden dort sehr wohl aber Informationen verarbeitet über Kreditverbindlichkeiten, die nicht ordnungsgemäß erledigt worden sind. Also ein unmittelbarer Kontext ist aus unserer Sicht nicht gegeben. Also ich würde Ihren Standpunkt in diesem Zusammenhang unterstützen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht zumindest von Seiten der Datenschutzbehörde möglicherweise anders interpretiert wird. Also da gibt es keine abschließende Regelung. Wir halten an dem Umstand fest, alles das, was wir selbst aus der Insolvenzdatei ermittelt haben, das folgt diesen Löschfristen und folgt es eigentlich schon seit Mitte Dezember. Also wir haben das sehr, sehr kurzfristig umgesetzt. Allerdings ist die Warnliste kein Thema, wo ein Insolvenzdatum, es kann dort drinnen stehen, eine Kreditverbindung, die mit einer teilweisen Tilgung reguliert worden ist und ob da jetzt ein Kontext zu einer Restschuldbefreiung besteht oder nicht, das können wir auch jetzt nicht unmittelbar feststellen. Also ja, ich würde Ihren Standpunkt massiv unterstützen.
Es richtet sich ja an die Auskunftsteile im Urteil. Die Frage, ob die Warnliste dann auch der Funktion als Auskunftsteil von KSV betrieben wird. Weil auch andere Branchen sozusagen Fragen, die Kassobranche zum Beispiel, ob das sind ja Auswirkungen, aber Adressat war ja eben auch eine, die Schufa, somit eine private Auskunft bei. Also das kann man als Argument natürlich auch verwenden.
Roland, du hast völlig recht. Es ist halt auch ein Austriakum, dass es sowas wie die Warnliste gibt. Sowas gibt es in ganz Europa sonst nicht. Und daher ist auch diese Konstruktion relativ einzigartig, wo auch wieder trefflich Behörden mit Gesetzgebern und anderen Stakeholdern diskutieren, wie ist das jetzt tatsächlich. Unabhängig davon haben wir jetzt einmal in all unseren Beantwortungen diese Stellungnahme abgegeben. Wir werden sehen, was rauskommt.
Gerrit Rieb, mir geht die Diskussion hier ein bisschen zu sehr in die Richtung, dass aller Tage Abend wäre. Ja, mir ist schon bewusst, es ist eine EuGH-Entscheidung und eine EuGH-Entscheidung, die dreht man nicht so leicht. Aber vielleicht werden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, dass das eine EuGH-Entscheidung ist, die meines Erachtens mitunter im Datenschutzbereich die am schlechtesten, wenn überhaupt begründete Entscheidung ist.
Meine Stimme haben Sie, ja.
Wie auch schon mal, denke ich, ein wenig herausgekommen ist, vor dem Hintergrund dessen, dass es ganz unterschiedliche Speicherfristen bzw. Einsehbarkeitsfristen in die Insolvenzdatei gibt, ist ja schon ganz klar, dass es hier keine Interessenabwägung des Gesetzgebers gegeben haben kann, wie es der EuGH meint, weil wieso kommen dann die unterschiedlichen Gesetzgeber zu so unterschiedlichen Ergebnissen. Und dann ist ja auch noch, denke ich, daran zu denken, dass auf Antrag des Schuldners überhaupt die Einsehbarkeit in der Insolvenzdatei, wenn es urkundlich nachgewiesen wird, schon vor dieser Jahresfrist hier beschränkt werden kann bzw. nicht mehr vorhanden ist. Und das ist aber genau der gleiche Fall. Dieser Schuldner, der weist es halt urkundlich nach. Der hat aber genau das Gleiche gemacht wie alle anderen Schuldner, bei denen die Einjahresfrist wirksam ist. Nämlich er hat urkundlich nachgewiesen, dass er dem Sanierungsplan nachgekommen ist. Also wieso soll dann hier eine Interessenabwägung, die angeblich vorgenommen worden ist, anders ausfallen als bei allen anderen? Ja, also ich glaube, es gibt mannigfach Gründe, weshalb man hier nicht die EuGH-Entscheidung beugen muss. Und ich möchte sozusagen hier auch ein bisschen Stimmung machen dafür, dass man jetzt nicht zu allem Ja und Amen sagt, sondern dagegen vorgeht. Weil Sie haben Datenschutzbehörde angesprochen, hier gibt ja auch ein bisschen die Tendenz, das Ganze jetzt auf Insolvenzdaten auszuweiten, was meines Erachtens im Urteil überhaupt nicht angesprochen ist, ja, sondern Restschuldbefreiung, aber nicht Insolvenzdaten.
Das möchte ich insofern noch kommentieren, also es hat schon Gespräche mit der Datenschutzbehörde gegeben. Die ersten Aussendungen von Ihnen tendieren dorthin. Im Gespräch wurde das definitiv nicht so scharf gesehen.
Ich denke, in der öffentlichen, das ist ja öffentlich bekannt gemacht worden, das Schreiben an die Wirtschaftskammer. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann steht das dort so schwarz auf weiß drinnen.
Wie ist der eine Satz, der jetzt gefallen ist? Es wird nicht die Datenschutzbehörde am Ende des Tages entscheiden. Das ist, die Bewusstheit, dass Sie dort, wie ist jetzt im Zwischensatz, würde ich sagen, Sie sind nicht selbst davon völlig überzeugt. Kann ich das jetzt noch, kann das gelöscht werden? Nein, also Spaß beiseite. Also meine Einschätzung ist, das ist definitiv etwas, was...
Ich würde das auch dahingehend unterstützen wollen. Ich meine, ich war bei dem Gespräch dabei und den Herrschaften ist wirklich sehr erfreulicherweise ganz bewusst, dass ein Goldplating in dem Punkt in der Umsetzung dieses Urteils wahrscheinlich für den Standort insgesamt schädlich wäre. Und dass hier einfach um die Klärung der Sachverhalte herzuführen, auch wahrscheinlich keine Befindlichkeiten entstünden, wenn man sagt, okay, man bekämpft jetzt die einschlägigen Entscheidungen und Bescheide und zieht das bis in die oberen Instanzen, wo man dann am Ende des Tages dann erfährt, was sagt der OGH dazu. Weil wir haben in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren erfahren, dass das Bundesverwaltungsgericht, der Verwaltungsgerichtshof, der OGH auch nach den EuGH-Entscheidungen ein sehr differenziertes Bild zeichnet, in Wahrheit, das jetzt im Detail betrachtet ganz anders ausschaut, ja, wo die sagen, nein, so einfach ist das auch wieder nicht. Ja.
Also der Verwaltungsgerichtshof geht schon ein bisschen in die Richtung. Ja. Also ich denke, man muss ja wirklich schauen, dass man versucht, eben hier zu differenzieren und die Gerichte eigentlich ein wenig davon abzubringen.
Wobei, wenn ich da kurz einspringen darf, die Entscheidung, die man kennt vom BVWG, eine vom VWGH, aber auch meine persönliche Lieblingsentscheidung des OGH, die trennen da schon ganz strikt zwischen Daten aus der Insolvenzdatei, also aus diesem öffentlichen Register und anderen durch Kunden oder durch Mitglieder eingemeldete. Das wird da schon getrennt, aber, und da bin ich ganz bei Ihnen, das hilft uns ja in der Diskussion nicht weiter, weil was heißt das jetzt für die anderen? Und ich glaube, da wird man von jedem eine andere Antwort bekommen. Also wer natürlich hier mehr in Richtung Angleichung gehen möchte, wird Gründe finden, warum diese Jahresfrist oder jede andere Frist natürlich auch für jegliche Zahlungsinformationen gelten muss. Man findet aber natürlich auch genau so gute, wenn nicht bessere Argumente, warum das dafür gerade nicht gelten kann, weil das ja gerade keinen gesellschaftspolitischen Zweck verfolgt,
auf denen der EuGH auch abgestimmt hat. Er sagt ja, bei der Restschuldbefreiung ist es eben so, dass wieder Teilnahme am Wirtschaftsleben möglich sein soll. Ja? Ob nicht die auch schon dadurch geht, dass ich jetzt nicht mehr 90% der Schulden zurückzahlen muss, ist eine andere Frage.
Ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Awareness-Thema, wo die Diskussion Not tut, dass wir das auch ein bisschen nach außen tragen. Aber sagen, der gelernte Österreicher weiß ganz genau, dass wir ganz gern das, was aus Brüssel kommt, entweder wir sagen, es interessiert uns alles überhaupt nicht, oder wir erfüllen es in einem Ausmaß, das schon an selbstzerstörerische Tendenzen erinnern könnte. Und ich glaube, da brauchen wir auch den Mittelweg, dass wir einfach sensibilisieren und sagen, okay, es ist in Ordnung. Und vielleicht auch als Branche, das wäre natürlich sehr hübsch, wenn man sagen könnte, schaut her, wir ticken genau nach diesen Regeln und diese Regeln sind so und so nachzuvollziehen. Und das macht Sinn. Und für uns ist es jetzt einmal so, und vielleicht hilft sogar der Gesetzgeber in dem Punkt, indem er sagt, okay, wir verwenden alles das, was an Öffnungsmöglichkeiten ist und schaffen eine Österreich-konforme und hübsche Lösung.
Wenn der Gesetzgeber nicht hilft, dann gibt es immer noch das von mir nicht zu minder beworbene Institut der Verhaltensregeln. Kann jeder gerne mal nachlesen. bin da sehr, sehr positiv. Das Konzept dahinter ist relativ simpel. Die Branche setzt sich hin, überlegt sich, was ist eine gute Lösung, und man geht so lange nach Canossa, also zu einer Datenschutzbehörde, bis die sagen, das geht in Ordnung. Am Ende des Tages hat man dann genehmigte Verhaltensregeln, Wohlverhaltensregeln, und hat dann einen Branchenstandard geschaffen. So, Ende der Werbeeinschaltung.
Ich wollte gerade sagen, wir haben nichts bezahlt für diesen Inserat.
Ich möchte auch noch die Werbeeinschaltung machen. Es gibt auch die Möglichkeit der Standesregeln. Ist eine Einrichtung, die möglich ist für die Mitglieder, sich in im Rahmen der Standesregeln auf Vereinbarungen oder auch auf Löschfristen etc. Also es gibt schon Möglichkeiten, das bin ich jetzt auch dabei, also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wo wir sagen, wir können mit einer Selbstregulativ auch Wirkung zeigen, Wirkung nach außen zeigen, um Bewegung an, auch beim Gesetzgeber unter Umständen hier bei den Öffnungsklauseln zu bekommen. Das ist definitiv so.
Also wir haben ja länger über einen Code of Conduct diskutiert und die Aussichten, dass der sehr schnell einmal in Kraft tritt, sind nicht so toll, wenn ich so die Runde schaue.
Texte hätten wir schon einige. Also Texte, wenn ich das sagen darf, die darf ich verwalten, da hätten wir schon einige. Also es ist halt auch eine gewisse Herausforderung.
Ich glaube, wir müssen es der richtigen Reihenfolge nachmachen. Ich glaube, es ist weniger das Thema, wie regulieren sich jetzt die Auskunft ein selber, sondern gibt es einen gesellschafts- und sozialpolitischen Konsens, wie viel können wir einen Konsumenten an nicht nur informationeller, sondern auch finanzieller Selbstbestimmung zumuten? Wo setzt ein Schutzmechanismus an? Wo finden wir da einen Einklang mit dem, was wir unseren finanzierenden Stellen als regulativ aufgelegt haben? Wenn man, glaube ich, von dem ausgehend arbeitet, dann ergeben sich diese Dinge. Natürlich ist ein Regulativ sehr hübsch, aber der erste Richter, der sagt, es interessiert mich nicht, ist schon wieder obsolet, das ganze Thema. Ne?
Weitere Fragen, Wortmeldungen?
Ein bisschen eine Spezialfrage vielleicht, ich frage von Spuso. Sie haben vorhin angesprochen, dass auch Kredite, die zinsfrei, gebührenfrei sind, zukünftig unter das Verbraucherkreditgesetz fallen. Wie schaut das jetzt aus für die klassischen Bündelprodukte in der Telekom-Branche? Ich kaufe ein 0-Euro-iPhone und zahle das mit einem sehr hohen Tarif ab.
Das ist definitiv etwas, wo in der Öffnungsklauseln möglich sind. Wie diese Regulierung gerade in diesem Bereich ist, dort sind Möglichkeiten gegeben, nach meinem Dafürhalten jetzt. Hab's nicht irgendwo. Problematik ist definitiv, dass genau in dem Bereich, dort sehe ich die Möglichkeiten, dort würden wir die Inputs brauchen, was die Branchen leisten können, was möglich ist, wo die Grenzen sind, das ist dass das gesamte Geschäftsmodell mit allen auch Folgewirkungen dadurch nicht mehr möglich sind. Diese Informationen braucht die Kammer, um hier einen Interessensausgleich durchzuführen, um das abklären zu können. Auch zu sehen, wo hier ist das gesellschaftspolitische Problem, dass man sagt, genau das ist gemeint, dass das nicht bei Koppelungen von gewissen Produkten gewünscht wird, oder ist das etwas, wo man sagt, okay, da finden wir die und die Lösungen. Hier ist die Problematik, das muss definitiv von den Mitgliedsbetrieben kommen. Die wirtschaftliche Einschätzung ist für uns ganz, ganz schwer.
Wobei wir gerade da ja in der Preisklasse weit über den 200 Euro wären und das auch eine massive Belastung vieler Konsumenten ist.
Ja,
wie gesagt, also ich glaube, darf ich einmal weitergeben?
Das sind die Gespräche, die dann weitergehen, ja.
Ja, also ich würde das jetzt nicht als Kleinkredit sehen, wenn ich mir ein 1.000 Euro Smartphone kaufe oder ein noch teureres. Also da sind wir schon in einem Bereich, wo wir sagen, okay, das ist durchaus eine Belastung für breite Felder bei den Konsumentinnen. Und daher wird man dort schauen müssen, dass dort schon auch sozusagen auf den Schutz dieser betroffenen Kundengruppe geschaut wird. Ja. Also auch wenn ich eine Öffnungsklausel dort mache und schaue, okay, ich regle das nochmal gesondert, dann muss ich trotzdem schauen, wie der Schutz dieser Kundengruppe hier gewährleistet ist. Ja. Also dass ich das einfach ausnehme, das sehe ich nicht. Ja.
Eben eine Rückfrage, um was für eine Preisklasse reden? Reden wir genau um diese 1.000 Euro? Reden wir wirklich von Micros, die ganz...
Von bis, also von einigen bis zu den Premium-Geräten.
Ja, es wird definitiv unterschiedlich behandelt werden, von dem gehe ich aus. Am Ende des Tages wird genau das ist jetzt meine heutige Einschätzung, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wird sein, dass es für die Kleinen, für diese wirklich, diese unter 200 werden höchstwahrscheinlich anders geregelt werden als die darüber. Das ist meine heutige Erwartung, das ist auch das, wo die Einschätzung, aber ich bin kein Prophet, aber ich würde, das ist meine heutige Einschätzung, weil einfach hier das genau der Fokus war, wie die weiterführend die Regelungen für diese ganz Kleinen ist, die definitiv die 1.000 wäre jetzt auch schon die gleiche Situation. Also hier hat sich die Situation generell nicht elementar geändert.
Ja, wenn ich spesenfrei, zinsfrei bin, fahre ich eigentlich
unter der aktuellen Regelung.
Und ich würde gerne fragen, weil im Grunde machen wir ja eine Stunde. Also in der Branche wird er gestundet, der Kaufpreis. Ist das dann auch 1:1 anwendbar?
In Zukunft,
meine Chance? Nach der heutigen schon. Nach der jetzigen, also rein nach der Richtlinie schon.
Okay.
Nach der Richtlinie gilt die Regelung eben nicht.
In der Geltendregelung nicht. Also die Verschärfung sind, wenn ich, also die Verschärfung, wo dazugekommen ist, ist das, selbst wenn es zins- und gebührenfrei ist, war es bis jetzt nicht drin. Das ist jetzt nach der CCT2 drinnen. Die Frage ist, was da noch als Öffnung zugesehen wird. Ist das bei den 200 Euro, wo ich keine Zinsen und keine Spesen drauf habe, dort erwarte ich eher eine Öffnung, die auch durchgesetzt wird. Das ist meine heutige Erwartung, weil ich sage, ich glaube jetzt nicht, dass das Bier drunter fällt vom Herrn Hittmeier.
Das dritte vor allem. Vor allem, er müsste schon am Dienstag sagen, dass er am Mittwoch das machen wird. Also das,
ja gut, das ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus der Neigung herauszusehen. Entschuldigung, ich habe meine Neigung wieder untergebracht.
Und die Wahrscheinlichkeit darfst du aber nicht berechnen. Also bei aller Liebe, ja.
Nein, also hier genau dort geht es darum, um darüber zu reden und möglichst früh damit zu beginnen, einzusetzen, wo sind die wirtschaftlichen Probleme daran, wo sind die Lösungen, die man de facto auch schon anbieten kann. Das ist das, was die Kammer braucht.
Dann darf ich die Diskutanten bitten, ihre Vorstellung ganz kurz noch einmal zu sagen, wie wir uns erhoffen, dass es weitergeht.
Ja, also meine Hoffnung ist, dass ich ganz viele Inputs von den Mitgliedsbetrieben bekomme, wo der Schuh drückt und welche Lösungen wir haben. Also wir haben diesen großen Vorteil, dass wir jetzt schon im Prinzip an den ganzen Lösungen dran sind. Hier liegen aber jetzt nicht die Richtlinie, sondern die Urteile. Das ist der Hauptanlass. Meine Hoffnung ist schon, dass es so wie die CCT1 ist definitiv für die Verhältnisse positiv abgeschlossen worden mit einem gewissen Konsens. Und ich gehe auch davon aus, dass das hier definitiv machbar ist. Also auch die Aussage, wir finden sehr viele, die hier eine Lösung haben wollen und Rechtssicherheit haben wollen, auf vielen Enden. Und ich gehe auch davon aus, dass das machbar ist. Vorteil ist, wir haben Zeit. Gegen Ende dieses Jahres sollte definitiv damit begonnen werden, hier auch etwas umsetzen zu können. Und meine Einschätzung ist, wie gesagt, dass die zweite Jahreshälfte, sollten hier die ersten Maßnahmen, was wir interessenspolitisch machen können, möglich sein.
Also um das noch einmal zu verstärken, was heute, glaube ich, schon gesagt worden ist, auf der einen Seite sind wir natürlich auf der Suche nach Mitstreitern, die das Thema mehr und mehr in die Wahrnehmung derer bringen, die davon unmittelbar betroffen sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist auch, diese Transparenz zu schaffen. Wie hat sich der europäische Gesetzgeber vorgestellt, wie das in Zukunft ticken soll? Und gibt es eine österreichische Variante, die Sinn macht? Und das dritte ist tatsächlich, so wie es bei der CCT1 gelaufen ist, dass es einen qualifizierten Diskussionsprozess gibt und gefüllt ist es das Verbraucherkreditgesetz, wo so wie damals in § 7 VKRG, das eben vernünftig auch dargestellt wird, so und so stellt sich der Gesetzgeber vor, wie eine Kreditprüfung zum Nutzen aller Beteiligter abzuhandeln ist, weil dann ist, glaube ich, da ein Haken drunter und das sollte funktionieren.
Sehe ich genauso. Sehe ich genauso und ich glaube, was wir gerne machen, ist natürlich ein bisschen jammern. Oh mein Gott, jetzt haben wir diese EuGH-Urteile und oh mein Gott, jetzt kommen da die Richtlinien und das wird ja alles nicht mehr funktionieren. Ich habe heute von der Wirtschaftskammer noch gar nicht gehört, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, das hört man ja dann gerne, solche Situationen.
Wir sind der Fachverband Finanzdienstleister, wir gehen optimistisch in die Zukunft.
Sehr gut, sehr gut. Nein, ich glaube, das ist es nämlich. Man muss es nehmen, wie es ist. Man wird es eh nicht ändern. Wir können jetzt alle nach Luxemburg pilgern und versuchen, die Richter zu überzeugen, dass sie falsch liegen. Das wird uns, glaube ich, nicht gelingen. Ich möchte es gar nicht Problem nennen. Es wird diese Herausforderung nicht lösen. Ich glaube wirklich, dass alle an einer Lösung interessiert sind, weil der Verbraucher will sie nicht überschulden. Also er weiß es nicht, aber er will es nicht. Und der Unternehmer will keinen Kredit geben, den er nicht zurückkriegt. Und es braucht halt irgendein Bindeglied, dass das irgendwie effizient löst. Deswegen sehr österreichisch, alle an einen Tisch. Nur bitte keine österreichische Lösung. Das wäre mein Appell. Wenn wir es ein bisschen europäisch schaffen, das glaube ich ganz gut.
Sie sind am nächsten dran an der Lösung.
Naja, mehr oder weniger. Zuständig ist Justiz, sozusagen nicht Sozialministerium für die Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie. Aber
Ja, aus unserer Sicht, ich fasse jetzt nochmal zusammen, aber Verschuldenschutz ist sozusagen, Verschuldungsschutz ist wichtig, ist ein wesentliches Interesse, ein berechtigtes Interesse im Sinn der Datenschutzgrundverordnung, und auf das ist, glaube ich, aus unserer Sicht wesentlich Bedacht zu nehmen, auch sozusagen die Konsumentinnen vor sich selber zu schützen. Und auch insofern ist eine, gerade auch bei der Frage, wie gehe ich jetzt mit diesem EuGH-Urteil um, glaube ich, eine gesetzliche Regelung sicher sinnvoll. Und wo man auch Klarheit hat, welche Dinge kann ich mit einbeziehen und welche nicht.
Das heißt, wir haben Sie da als Verbündeten an Bord, wenn wir dann zum Justizministerium pilgern. Gut, das freut uns. Und ich darf mich herzlich für Ihr Kommen bedanken und hoffe, es war für Sie alle interessant. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören bei unserem Law Talk zur neuen Verbraucherkreditrichtlinie. Alles rund um die Law Talks und weitere Veranstaltungen der Kompass-Gruppe finden Sie auf www.kompass.at.